dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Ich habe mir neulich überlegt, kann man eigentlich unterscheiden, ob jemand seine Position rationalisiert oder ob er ehrlich, intellektuell, redlich argumentiert? Das Problem ist ja, dass jemand, der rationalisiert, ja versucht, seine Position als rational, als vernünftig begründbar darzustellen. Und dann stellt sich ja die Frage, kann man jetzt als Außenstehender quasi erkennen, ob das wirklich vernünftig ist oder nicht? Und Spoiler Alert, die Antwort ist ja. Und das bespreche ich jetzt mit meinen Mitketzerinnen und Mitketzern Ramona,
hallo.
Christian, Jörn und Viktor. Hallo zusammen.
Hallo.
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 Wir wissen ja, dass christliche Apologeten gerne so tun, als sei der Glaube vernünftig begründbar oder sogar beweisbar. Ne? Die Auferstehung ist Fakt und so. Ne? Auf Johannes Hartel werde ich vermutlich noch häufiger zu sprechen kommen in diesem Beitrag. Ja, dann ist aber die Frage, können jetzt vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ehrlich an der Wahrheit interessiert sind, können die anhand der Argumentation schon sehen, ob der es ehrlich meint oder nicht, auch ohne jetzt, sagen wir mal, wie wir jetzt über Jahrzehnte hinaus diese Spürnase für Denkfehler oder sowas entwickelt zu haben. Und erstaunlicherweise ist das der Fall. Das ergibt sich nämlich sozusagen aus dem Prinzip, weil die rationalisieren müssen. Wird vielleicht jemand erklären, wie Rationalisierung funktioniert, oder reicht das jetzt schon aus? Ich hatte gedacht, ich könnte ja einen von euch fragen.
Also rationalisieren heißt, dass man nicht die Dinge hinterfragt, sondern man sucht eine Bestätigung, die man sich dann mit rationalen Gründen so hinbastelt. Das ist Rationalisieren.
Und wenn man jetzt im Alltag bei normalen Themen diskutiert, dann ist das ja auch legitim. Der eine sagt hier, das sind die Argumente für meine Position, der andere sagt, das sind die Argumente für meine Position, und dann kommen ja alle Argumente mal zur Geltung. Wenn man sich jetzt aber mit Apologeten befasst, früher beispielsweise als Buch, heute bei YouTube, beispielsweise Johannes Hartel, die erzählen einem ja nur die Argumente, die ihnen in den Kram passen. Also das ist dann wirklich Rationalisieren, und da fehlt dann immer typischerweise auch die Gegenseite, wenn man jetzt nicht so eine Debatte hat. Und trotzdem meine ich, kann man da auch als Nicht-Experte ohne ausgeprägten Bullshit-Detektor erkennen, ob die es ehrlich meinen oder nicht. Das Gegenteil zur Rationalisierung wäre ja das ehrliche Wahrheitssuchen. Und das Gemeine ist, dass diese Apologeten im Grunde sich an Leute richten, also natürlich an Christen, die, sag mal, Ausreden für ihren Glauben brauchen, aber auch an Leute, die sagen, ja, wer weiß, vielleicht ist an dem Christentum was dran. Der Trick, den Apologeten machen, ist, die sagen nicht, du musst das glauben, sondern die erzählen dir, das sind die Fakten und das sind vernünftige Kriterien. Und so wie die das präsentieren, musst du dann selber zu dem Schluss kommen, dass das Christentum stimmt. Also die präsentieren dir das so, dass du nur zu dem Schluss kommen kannst. Und die Kraft dieses Tricks besteht praktisch darin, dass du dir dann selber argumentierst, dass das Christentum wahr sein muss. Aber nicht, weil das Christentum wahr ist, sondern weil die dir das so präsentieren, dass nur noch eine Lösung rauskommen kann.
Matthias, du sagst da, dass dieser Trick da drin besteht, dass man den Leuten nur so eine ganz eingeschränkte Menge an Informationen und Schlussfolgerungsregeln gibt und die dann selber drauf kommen. Und das habe ich tatsächlich auch mal gelesen, dass Verschwörungstheorien genauso funktionieren, dass du da immer irgendwie in eine Richtung gelenkt wirst, aber die eigentliche Schlussfolgerung machst du selber, und dann schüttet das Gehirn dann nämlich Glückshormone aus und ist total happy darüber, dass es was geschafft hat, eine Erkenntnis gewonnen hat, und das macht süchtig. Das ist der Grund, warum diese Leute dann bis nachts um 4 irgendwo auf YouTube rumhängen und sich weitere Verschwörungsvideos und noch mehr Verschwörungsvideos angucken, weil das wirklich wie eine Droge für die ist.
Matthias will uns ja gleich so ein Handbuch geben, praktisch so eine Erkennungsmethode, ne, wie man es erkennt und wie man es auch macht. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich habe auch das Gefühl, dass das bei YouTube an jeder Ecke zu sehen ist und es auch wahnsinnig gut funktioniert. Und ich kenne auch so ein paar Zutaten, aber ich bin noch nicht so komplett dahinter gekommen. Jetzt, was Matthias gerade schon erzählt hat, dass nämlich die Fakten schon vorausgewählt sind, nur die nachher in dieses Schema passen, und dass aber auch Listigerweise, und das finde ich sehr interessant, auch die Kriterien genannt werden, was dann dazu führt, dass der Zuhörer selbst dann den Schluss zieht, ja, guck mal, hier, da, das passt ja genau.
Qui bono zum Beispiel, ne? Wem nützt es? Ja. Ist eigentlich überhaupt völliger Quatsch, aber es wird immer wieder benutzt.
Und eine der berühmtesten, ich will es nicht abschweifen, aber nur um zu sagen, dass das jetzt keine hinterhältige Methode ist, sondern so funktioniert auch irgendwie Überzeugung. Eine der berühmtesten Präsentationen in der Geschichte der Menschheit ist nicht etwa die Darreichung der 10 Gebote, sondern als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat. Und er hatte dort schon jahrelang, aber das wissen nur die Apple-Fans, immer die gleiche Methode probiert und dadurch perfektioniert. Nämlich er hat immer gesagt, pass mal auf, so sieht die Technik im Moment aus. Ne, das ist praktisch die Konkurrenz. Und das Kriterium, um das zu übertrumpfen, ist das und das und das. Und jetzt zeige ich uns, was wir haben. Und guck mal da, er hatte genau die Dinge, die diese Kriterien praktisch erfüllt oder übererfüllt haben. Und dann hat man immer gedacht, toll. Und es war auch toll, es war ja nicht gelogen, ja, aber es ist schon auf jeden Fall auch eine Masche. Ich will das auch lernen, wie das funktioniert, und deswegen bin ich mal gespannt, was der Matthias da jetzt auspackt mit seinem Dreisatz. Er sagt, es ist ein Dreisatz.
Also auch wenn man Steve Jobs Geheimnisse nicht kennt, fällt es aber schon auf, wenn man jemanden interviewt, der sich hier für irgendein öffentliches Amt bewirbt, ne? Und man fragt ihn, was muss jetzt dieser Amtsinhaber Ihrer Meinung nach können, ne? Dann sind seltsamerweise auch das oft immer gerade die Qualifikationen, die der Typ selber mitbringt. Ja. Ne? Und klar, sonst würde er sich vielleicht auch nicht bewerben, aber ja, das sind halt so Tricks und also da können wir eine ganze Serie rausmachen aus den Tricks. Aber zurück. Ich habe mir also überlegt, wie geht denn jemand vor, das ist überhaupt der Trick Nummer eins, sich zu überlegen, wie würde denn jemand vorgehen jetzt, der diesen Sachverhalt ehrlich beurteilen will. So, und der würde sich als erstes überlegen, okay, was sind vernünftige Kriterien jetzt hier für diesen Sachverhalt zu beurteilen? Beispielsweise, existiert Gott, ist das Christentum glaubwürdig, ist Jesus tatsächlich auferstanden? Ne? Diese Frage der Auferstehung eignet sich hier besonders gut, weil man natürlich gemäß diesem ehrlichen Prinzip natürlich einräumen muss, selbst als Christ, die Möglichkeit im Nachhinein eine Auferstehung von vor 2000 Jahren zu beweisen, die ist sehr, sehr schwierig. Und von daher muss man also schon vorsichtig sein, wenn dann Leute sagen, ja, das ist ein historischer Fakt und so weiter. Und deswegen lassen sich die Tricks gut an diesem Auferstehungsthema zeigen. Also, jemand, der ernsthaft an der Wahrheit interessiert ist, der würde erst überlegen, was sind vernünftige Kriterien, um diesen Sachverhalt zu beurteilen oder diese Frage zu beantworten. Und dann würde er sich die Faktenlage anschauen und würde gucken, ob die Fakten diese Kriterien erfüllen. Nun, das kann er auch mal hier sagen, das eine geht mehr in die eine Richtung, das andere geht mehr in die andere Richtung, und dann macht er so eine Zusammenschau. Das Modell praktisch, das ich hier anwende, das besteht aus zwei Ebenen, den Kriterien und den Fakten. Und jemand, der seine Position rationalisieren muss, bei dem ist es ja dann praktisch per Definition so, dass die Fakten und die Kriterien nicht so zusammenpassen, dass dann da der Durchmarsch kommt und man sagt, ja, stimmt, die Position ist richtig. Ne? So, und was kann jetzt der Apologet machen? Der kann bei den Kriterien ansetzen und der kann bei den Fakten ansetzen. Man kann natürlich einfach unbequeme Fakten weglassen. Man kann die Bedeutung von Fakten, die sich vielleicht irgendwie für die eigene Position sind, die kann man übertreiben. Wir können nachher noch zu Beispielen kommen. Und man kann sich auch einfach kackdreist behaupten, dass es irgendwelche Fakten gibt, die aber gar nicht stimmen. Was aber noch raffinierter eigentlich ist, Jörn sprach das vorhin schon an, das ist bei den Kriterien anzusetzen. Dass man einfach sich Kriterien raussucht, die zu den Fakten passen, die man hat. Und dann so zu tun, als seien das vernünftige Kriterien. Nur das können wir gleich an etlichen Sachen durchexerzieren. Also, wir haben jetzt zwei Schritte von diesem apologetischen Dreisatz. Das sind die zwei Schritte des Rationalisierens. Man sucht sich Kriterien, bei denen am Ende das rauskommt, was man sich wünscht, und man stellt die Fakten manipulativ dar. So, was ist jetzt der apologetische Dreisatz? So, Apologeten, die diskutieren ja jetzt nicht wie du und ich, sondern die haben praktisch über Jahrzehnte oder Jahrhunderte so eine Art Choreografie oder Standardliturgie, könnte man vielleicht sagen, hier entwickelt, wie man diese Überzeugungsversuche möglichst effektiv präsentiert. Ich sage ja immer wieder, für einen Apologeten ist ein gutes Argument nicht eins, das logisch stimmig ist, sondern eins, das die Leute überzeugt, auch wenn die jetzt aus falschen Gründen überzeugt werden, ne? Und das haben die halt, die haben ja auch keine, also die bringen im Grunde immer das Gleiche. Wer sich so ein bisschen mit der Apologetik auskennt, der merkt irgendwann, da gibt es so ein paar Ansätze, die bringt jeder. Also Johannes Hartel, der bringt Sachen, die habe ich vor 40 Jahren schon gelesen in Büchern, die da wahrscheinlich auch schon wieder 10 Jahre alt waren. Das ist also immer das Gleiche, weil die Fakten sind ja seit 2000 Jahren bekannt. Da ist in der Zwischenzeit nicht viel zugekommen und dann muss man halt mit dem arbeiten, was man hat und versuchen, die Präsentation zu optimieren. Was die jetzt zusätzlich nach und noch machen, vor dem Rationalisieren, das ist, viele Apologeten geben sich gerne betont rational, betont wissenschaftlich. Und was mich zum Beitrag inspiriert hat quasi, das ist ein Buch, Begründet Glauben, von Stefan Lange und Colin Barke oder Bark. Nein. Wir haben die erste Auflage von diesem Buch schon mal besprochen im Podcast. Und es gibt ja manchmal Bücher, ja, die sind entweder so dumm oder dreist, dass dort die Fehler, die gemacht werden oder die Schwachpunkte, wo wir ansetzen können, besonders deutlich hervortreten. Und die tragen also so dick auf, da wurde mir das besonders deutlich. Und die macht jetzt auch den ersten Schritt sehr deutlich, dass sie sich erstmal rational geben. Rational ist ja heute häufig mit Wissenschaft verbunden. Wissenschaftler glaubt man dieses vernünftig. So, und eine Sache, das kennen wir alle zur Genüge, ist, man beruft sich auf religiöse Wissenschaftler. Das zweite ist, dass man sich selber als rationaler Mensch präsentiert, indem man beispielsweise Denkfehler erläutert oder sich über schlechte Argumente auch für die eigene Seite lustig macht, die aber für das eigene Argument quasi nicht relevant sind. Und dann kann man natürlich auch einfach kackdreist nur sagen, es wäre rational, der Glaube ließe sich rational begründen und so weiter.
Jörn? Und was auch oft gemacht wird, ist, dass diese Rationalität, die kommt am Anfang, aber die wird dann irgendwann abgebrochen. Ab irgendeinem Punkt gibt es dann so, ja, das muss man glauben oder so.
Ja, ja.
Also das heißt, es ist oft nur der Einstieg, aber dann, wenn die eigentliche Begründung kommt,
dann gibt es Gischgalopp.
Dann geht, ja, und oft ist es so, dass dann das so lange dauert, dass das Publikum, ist praktisch wie wenn man ein langes Puzzlespiel sieht, wie das zusammengesetzt wird, ne? Und der entscheidende Punkt ist, passt das letzte Stück? Und dann ist man schon so ermattet und erschöpft, dass man unbedingt will, dass das letzte Stück passt. Und da ist dann das Publikum oft unkritisch. Und deswegen sehe ich das oft, also genau so, ne? Man gibt sich betont rational, erklärt auch die Fehlschlüsse und dann müsste man eigentlich anfangen, rational zu reden und dann bricht es aber ab. Ne? Dann wird dann tatsächlich nur vom Glauben gesprochen.
Die Absicht, denke ich, ist genau, speziell wenn jetzt einer so ein Apologet, da weißt du halt, das ist ein apologetisches Buch oder das ist jetzt ein apologetischer Vortrag und da sind natürlich Leute wie erstmal, oder sag mal, so der Durchschnittswahrheitssucher, der jetzt nicht nur Christ ist, der sich nochmal eine Ausrede oder Bestätigung holen will, der wird am Anfang natürlich skeptisch sein. Und der kann dann seine Skeptisch da quasi, da kann sich quasi die Zähne ausbeißen, weil der ja dann immer wieder sagt, ja stimmt, was der sagt, das stimmt eigentlich, ne? Oh ja, da ist er sich ja bewusst, dass es bestimmte Denkfehler gibt oder ja, Gott sei Dank, also dieses dumme Argument, das findet er, das merkt er selber, dass das nicht stimmt, ne? Das erinnert mich so ein bisschen beim Verkaufen. Spricht man doch von der Ja-Treppe. Ne? Du musst den Kunden immer so Fragen stellen, die er mit Ja beantwortet und dann hofft man, dass er dann am Ende beim Schluss auch Ja sagt, das zu kaufen. Und so ein bisschen sehe ich das hier auch. Ne? Am Anfang ist die Skepsis noch da und dann macht er erstmal einen guten Eindruck. Oh, ist ja total rational und so weiter. Und er ist ja auch nicht selber nur so ein Spinner, sondern es gibt ja noch andere renommierte Wissenschaftler, die das machen. Und irgendwann erlahmt das dann, genau wie du sagst, Jörn. Und dann machen sie genau die Fehler, die sie vorher hier erklärt haben, machen sie dann selber wieder, weil das oft auch, den Eindruck habe ich hier auch bei diesem Buch Begründet Glauben, die haben zwar viel gelesen, aber zu wenig davon verstanden. Und dann kommt es auch besonders schlecht rüber, wenn einem einer hier mit so einem erkennbaren Halbwissen versucht, irgendwie zu zeigen, warum man selber jetzt da irgendwas nicht verstanden hat.
Ja, dieser wissenschaftliche Anschein, den du da sagst, das finde ich auch immer wieder interessant. Weißt du, auf der einen Seite kämpfen die ja eigentlich gegen die Wissenschaft und versuchen einen zu überzeugen, Wissenschaft ist alles Müll und Blödsinn. Aber auf der anderen Seite versuchen sie sich dann so wissenschaftlich darzustellen, bis hin dazu, dass so ein Kent Hovind oder ein Frank Turek sich mit einem Doktortitel schmücken, den sie aber von so einer Pseudo-Uni sich erkauft haben, wo ich mich dann frage, was soll das? Wenn das doch alles so schlimm ist, warum versucht ihr den Leuten dann vorzumachen, dass ihr auch so seid? Da merkt man, die wissen eigentlich, dass die Wissenschaft besser ist und versuchen das zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Ja, die Wissenschaft, das ist ja nicht nur bei jetzt gläubigen Apologeten, es gibt ja auch Islam-Apologeten, wie wir dank Jörn schon mehr als genug wissen. Apologeten wissen halt, dass Wissenschaft und Logik einen hohen Stellenwert hat, aber das wissen auch, sagen wir mal, jetzt sagen wir, die den Klimawandel leugnen oder so, ne? Und das Problem ist ja heute, dass dann immer irgendwelche Wissenschaftler findest, die machen dann so Forschung oder Studien, wo dann das rauskommt, was man gerne haben will, ne? Das Rauchen jetzt gar nicht schlimm ist oder so. Und das hat man also nicht nur bei der Apologetik, aber da fällt es uns halt besonders auf. So, jetzt kommen wir auch schon zu den Beispielen. Und wie gesagt, dieses Buch hier trägt hier so dick auf mit diesem apologetischen Dreisatz, dass einem das sehr bewusst wird und ich da auch viele Beispiele haben kann. Also, wir sind jetzt dabei, man gibt sich wissenschaftlich und das Vorwort, also das Erste, was du quasi liest in dem Buch, stammt von Harvard-Professor Martin A. Nowak. Das hätte ich euch jetzt gar nicht dazu sagen müssen, denn das Buch beginnt also wie folgt. Als Professor für Mathematik und Biologie an der Harvard University habe ich mein akademisches Wirken dem Verständnis der komplexen Mechanismen gewidmet, die dem Leben zugrunde liegen. Also das ist genau das, was ich meine. Wenn du ein vernünftiges Argument hast, ne, dann brauchst du nicht so deine ganzen akademischen Meriten vor dir herzutragen. Ne? Christian, ich hatte überlegt, in akademischen Fachzeitschriften, da steht doch üblicherweise auch nur der Name.
Richtig.
Ne? Und nicht irgendwie Professor Doktor, sondern da steht dann vielleicht unten irgendwo, der und der ist jetzt das und das. Aber man versucht das nicht, um zu überzeugen. Man überzeugt durch das Argument.
Es steht noch nicht mehr der Titel drunter, wenn man ein Paper schreibt. Und oftmals wird es ja auch blind reviewed. Das heißt, die Reviewer sehen gar nicht den Namen von den Autoren. Hm. Und es gehört zu guten akademischen Traditionen, dass man quasi nichts über die Person weiß oder wenig. Bestimmte Journale drucken schon Lebenslauf hinten aus, aber normalerweise ist es sozusagen das Ergebnis wichtiger als die Person. Und die Person steht vorne drauf, ohne Titel, ohne alles.
Das Argument ist wichtiger als die Person.
Richtig. Und die Person selbst tritt auch hinterher zurück. Also niemand schreibt einen Professor- oder Doktortitel auf ein Paper. Niemand.
So, genau. Und jetzt hatte ich auch überlegt, wie macht es unsere Seite? Jetzt hatte ich natürlich dann gedacht an Richard Dawkins, Gotteswahn. Und der bezieht sich natürlich oft auch auf Wissenschaftler, aber das ist dann mehr so, dass der irgendein Zitat oder so einen Gedanken bringt, wo er natürlich dann das nicht plagiieren will, sondern sagt, oh, von dem stammt jetzt, sagen wir hier, diese Vorstellung mit den zwei nicht überlappenden Magisterien oder so. Ne? Das ist aber was anderes, als jetzt hier so da so bombastisch vorherzutragen, was sind das für Titel. Und das ist eben auch so eine rote Flagge. Es geht ja hier bei diesem Beitrag um die Frage, was sind so Warnzeichen? Ne? Und wenn einer so steigt als Professor für Mathematik, oder brauche ich gar nicht zu wiederholen, denn wir haben ja in dem Buch noch eine Botschaft von James Mitchell Tour. Wer ist James Mitchell Tour, fragt ihr euch? Das erklärt er euch selber in seiner Botschaft. Hallo, mein Name ist James Mitchell Tour. Ich habe auf dem Gebiet der organischen Chemie promoviert und bin heute TT und WF, wahrscheinlich auch WTF, Ciao Professor für Chemie, Professor für Informatik und Professor für Materialwissenschaft und Nanoengineering an einer der führenden US-Forschungsuniversitäten, der Rice University in Houston, Texas. Ich schloss mich zur Zeit meines Studiums der Gruppe eines Mannes an, der den Nobelpreis für Chemie erhalten sollte, der Name wird komischerweise nicht genannt, und wurde später selbst zu einem der 50 einflussreichsten Wissenschaftler der Welt gewählt. Also das ist eben auch sehr dick aufgetragen. Ja, hätte es vielleicht auch noch mal nur mal kleiner machen können. Aber deswegen eignet sich das auch so gut als Beispiele. So, jetzt kann man sich natürlich auch selber betont rational geben. Dazu ein Satz eine Passage aus der Einleitung des Buches. Dort steht, Sie brauchen sich aber nach wie vor keine Sorge zu machen. Auch weiterhin, also es bezieht sich jetzt auf die, dass es die zweite Auflage ist, auch weiterhin wollen wir Ihnen keine Gedanken andrehen wie, schauen Sie sich die Natur an, dahinter muss ein Schöpfer stecken, oder der christliche Glaube hält so viel Gutes bereit, wie könnte er falsch sein? So einfach ist es eben nicht. Ne? Und das ist genau das, was ich vorhin sagte. Man schmeißt quasi so ein paar verzichtbare Brotkrumen da den Leuten hin. Dann denken die, ja, ist ja Gott sei Dank sind die nicht ganz so dumm. Das ist der Eindruck, der entsteht. Aber das ist auch der Eindruck, den die vermitteln wollen. Denn am Ende sind die Argumente auch nicht wesentlich besser, nur ausgebreiteter. So, was die Autoren von dem Buch Begründet Glauben dann machen, ist, dass die im ersten Kapitel jede Menge Denkfehler oder Verhaltensweisen erklären, die einen hindern, zur richtigen Erkenntnis zu kommen. Komischerweise tun sie quasi so, als würden Atheisten immer diese Denkfehler machen. Also da gibt es wohl einen, also hier, Thomas Nagel, von dem habe ich ja mal ein Buch Mind and Cosmos besprochen. Er soll also ein großartiger Philosoph sein. Der soll gesagt haben, ja, ich fände das aber scheiße, wenn es Gott gäbe. Ne? Ich will gar nicht, dass es einen Gott gibt. So, und jetzt tun die hier so, als würden jede Menge Atheisten, also nur von diesem Willen daran, dass sie keinen Gott wollen, daran gehindert, jetzt zur richtigen Erkenntnis zu kommen. Ne? Als ob man nicht an ihren eigenen Argumenten immer wieder sehen würde, dass gerade Christen sind, die durch ihr Wunschdenken praktisch von der richtigen Erkenntnis abgehalten werden. Ne? Das kommt dann eben auch so ein bisschen blöd rüber, wenn du das als Atheist liest und er reibt dir hier so penibel irgendwelche Denkfehler unter die Nase, wo du denkst, ja danke, den kannte ich schon und zwar vor allem, weil Christen den ständig machen. Ne? Aber gut, das ist jetzt nur mein Eindruck. Also, wir hatten hier das Wunschdenken, dann haben wir Confirmation Bias, ne, dass man immer so seine eigenen Sachen wahrnimmt, die eigene Position bestätigen. Dann irgendwas, das nennt er eine Dissonanztheorie. Dann den Kruger-Effekt kennen wir ja auch. Und ja, ich glaube, dessen machen sich die Autoren hier auch schuldig. Ich habe ja schon gesagt, oft den Eindruck, die haben viel gelesen, aber nichts verstanden. Damit sind sie also wirklich Kandidaten für den Dunning-Kruger-Effekt. Das ist jetzt übrigens keine Besprechung des Buches. Ne? Das könnte ich vielleicht nochmal irgendwann machen. Es geht jetzt hier nur um Beispiele für diesen apologetischen Dreisatz.
Dunning-Kruger finde ich auch einen ganz guten Punkt, weil das ist, glaube ich, genau der Trick, dass die einen dazu bringen, sich selber zu überschätzen.
Die erkennen auch gerne immer an, dass Atheisten ja auch gute Argumente hätten, also natürlich nur, um das dann nachher wieder so zu verwässern. Der Ansatz ist auch gar nicht, bei diesem Buch Begründet Glauben zu sagen, das Christentum ist besser begründet als Atheismus, sondern die sagen nur, das ist genauso gut begründbar. Also die versuchen quasi den Atheismus auf ihr schlechtes Argumentationsniveau runterzuziehen, indem sie so tun, als sei das auch nur ein Glaube. Das zeigt aber nur, dass die den Unterschied zwischen den Aussagen, ich glaube nicht, dass Gott existiert, und ich glaube, dass Gott nicht existiert, dass sie den Unterschied nicht verstanden haben. Jörn.
Und die Frage ist ja, warum verfängt es so gut? Du bist ja praktisch bei dem ersten Schritt. Es geht also um das Rationale und auch um die Autorität, ne, dass sie halt so mit Wissenschaftlern und so weiter angeben, aber eben auch mit gutem Denken und diese ganzen Sachen. Und also mit einer gewissen intellektuellen Höhe. Und die Frage ist jetzt, warum ist jetzt genau das, was verfängt? Und ich glaube, sie lösen damit ein Problem, das die Gläubigen haben. Die Gläubigen wollen nicht als dumm dastehen, dass es irgendwie so ein Märchenglaube ist, sondern die wollen, dass man das auch rational irgendwie begründen kann und dass es auch ein Renommee hat, ein rationales Renommee.
Die wollen nicht dumm dastehen. Das wäre an sich kein Problem. Die bräuchten ja nur ihren dummen Glauben aufzugeben. Die wollen aber auch nicht den Glauben aufgeben und dadurch entsteht erst das Problem.
Also sie wollen nicht dumm dastehen mit ihrem Glauben, sondern sie wollen, auch wenn sie wissen, dass man es letzten Endes nicht beweisen kann, wollen sie trotzdem das erreichen, dass man sagt, ja, das ist aber eine gut begründete, rationale, kluge Option, der man sich anschließen kann. Und das suchen die jetzt. Und deswegen, wenn ihnen das jemand anbietet und einfach ein bisschen auf diesem Weg voranschreitet, indem er halt dieses sagt und jenes und so, ne, dass dann der Leser merkt, ja, ja, da kriege ich jetzt genau das, was ich suche, dann glauben die das. Das ist der Moment, wo der Leser sich öffnet, weil er sagt, guck mal, endlich, ich habe es immer gewusst, endlich sagt jemand mal sowas, ne, und dann machen die sich ganz offen. Und das findest du bei allen möglichen Quatsch, wie zum Beispiel, werden sie sportlich ohne Sport, nehmen sie ab ohne Abnehmen und so weiter. Und es gibt also eine ganze Industrie, die darauf basiert, den Leuten einzureden, sie würden das, was sie erreichen wollen, erreichen, ohne zu tun, was man dafür tun muss normalerweise.
Ja. Guter Vergleich. Und es wird natürlich auch immer wieder behauptet, der Glaube sei vernünftig begründbar. Ich hatte ja gesagt, die drei Tricks, um sich selber rational darzustellen, ist, man beruft sich auf scheinbar rationale Gewährsleute, gerne Wissenschaftler. Man erklärt die schlimmen Denkfehler, die dummen Atheisten also immer so machen, ne? Und man behauptet einfach, kackdreist, das wäre alles rational gerechtfertigt. Ne? Also viele, die glauben das ja. Wenn du was nur dreist genug behauptest, ne, dann brauchen du, glaube ich, nur die in die USA zu gucken. Dann findest du viele Leute, die das dann tatsächlich glauben. So, was für mich jetzt am erhellendsten war, das war halt diese Erkenntnis, dass die Kriterien manipulieren, indem sie sich Kriterien suchen, wo das rauskommt, was sie haben wollen, anstatt vernünftige Kriterien anzuwenden. Das sieht man hier sehr schön, der Verweis auf gläubige Wissenschaftler. Und ich glaube, der Trick ist hier, wenn der Glaube vernünftig wäre, dann bräuchte man ja gar nicht auf gläubige Wissenschaftler zu verweisen, sondern dann würde der sein Argument bringen und würde sagen, hier, deswegen ist meine Position besser begründet als jetzt religiöser Glaube. Aber das funktioniert ja nicht, deswegen müssen sie rationalisieren. Und der Trick ist jetzt, dass die Leute denken, oh, Wissenschaftler, die sind ja rational und vernünftig. Und wenn jetzt Wissenschaftler, sag mal, wenn denen der Glaube gut genug ist, ne, ja, dann ist er mir auch gut genug, sozusagen. Nur der, also brauche ich euch jetzt nicht erklären, warum das ein Denkfehler ist, aber man könnte ja auch genauso gut andere Wissenschaftler finden, die dann ungläubig sind oder anderen Religionen anhängen. Und B, was halt übersehen wird, ist, dass Leute ja auch aus anderen Gründen religiös sein können als aus Vernunftgründen. Ne? Aber das Argument wird halt nur so ein Tick umgebogen, anstatt dass man jetzt sagt, mein Argument ist vernünftig, sagt man ja scheinbar Vernünftige oder Leute, die man für vernünftig hält, die akzeptieren das ja auch. Und dann hat man aber das Kriterium im Grunde sich so rausgesucht, dass wieder das rauskommt, was man haben will. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn Apologet einem was sagt, muss man immer erstmal, bevor man weiterliest, überlegen, okay, nach welchen Kriterien würde ein vernünftiger Mensch diese Frage beurteilen? Wenn du dich jetzt fragst, ist vor 2000 Jahren einer von den Toten auferstanden? Das wird vom Prinzip sehr schwierig. Das ist ja auch nicht unser Problem. Ne? Wenn Gott meinte, das war jetzt die beste Möglichkeit, die Leute zum Christentum zu bekehren, ist Gottes Problem. Da stehen die quasi mit runtergelassener Hose da. Und dann müssen sie sich natürlich irgendwelche Argumente ausdenken. Ein anderer Punkt, fiel mir wie Schuppen von den Haaren, warum Apologeten, wenn sie genug Zeit haben, immer so ausbreiten, dass es so viele Kopien der Evangelien gibt.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir immer, ey, das ist doch egal. Die Frage ist doch nicht, ob die Evangelien korrekt überliefert sind, sondern ob die von Beginn an überhaupt zuverlässig sind, ne, was da alles drinsteht mit den Zombies und Weihnachtsstern und so weiter. Das Argument ist eigentlich irrelevant. Aber da steht das Christentum natürlich sehr gut da, weil die Christen ja über die fast 2000 Jahre, wo sie an der Macht waren, vor allem ihre christliche Lektüre erhalten haben und was nicht so passte, dann halt nicht weiter kopiert haben. Und deswegen, das ist, glaube ich, der Grund, dass Apologeten das so ausbreiten. A, es ist ein Argument, bei dem das Christentum wirklich einzigartig dasteht. Und das Zweite ist natürlich, wenn man das dann so ausbreitet, dann denkt, sagen wir mal, der etwas arglose Hörer, oh, das muss ja wirklich ein wichtiges Argument sein, wenn er da jetzt so stark drauf rumreitet. Nur in Wirklichkeit macht er das nur, weil er halt nichts Besseres hat.
Fast immer versuchen die etwas ganz anderes zu argumentieren, als was sie behaupten. Klassisches Beispiel, was wir alle schon gesehen haben. Jemand behauptet, er argumentiert für Gott, aber in Wirklichkeit argumentiert er gegen die Evolution. Was du jetzt gerade sagst, ne, so sich auf Autoritäten zu berufen und so, ne, das ist auch etwas, was ich ganz oft in so Diskussionen sehe, dass die eben nicht für etwas argumentieren, sondern die argumentieren, der und der hat das geglaubt und der war ja schlau. Ne, und dass es dann so darum geht, ja, glaubst du denn, du bist schlauer als der? Nein, dann glaub das doch auch, was der sagt. Ne, so, aber letztlich ist es kein Argument für Gott, sondern es ist ein Argument dafür, dass du nicht fragen sollst.
Oder? Es kann ja auch jemand aus falschen Gründen, also er kann ja eine falsche Argumentation vorbringen. Also wenn die Argumentation falsch ist, nicht, heißt nicht, dass das Ergebnis auch falsch ist. Wir können uns vielleicht irgendein dummes Argument ausdenken, warum es keinen Gott gibt. Aber wenn das Argument schlecht ist, heißt es dann eben nicht, dass es einen Gott gibt, sondern es könnte immer noch keinen Gott geben. Ich will noch mal kurz zusammenfassen oder Beispiele für dieses gegen die Gegenseite argumentieren. Das ist A, bei der Existenz Gottes. Es wird quasi davon ausgegangen, so als wäre das die Default-Annahme, Gott existiert. Und dann werden einzelne Gegenargumente wird versucht zu widerlegen. Also beispielsweise, warum zeigt sich Gott nicht? Ne? Und dann spekuliert man über irgendwelche Gründe, aus denen das der Fall sein könnte. Oder bei der Auferstehung wird auch erstmal so getan, ja, es sei die Auferstehung, so, als müssen wir gar nichts mehr für begründen. Und dann wird gesagt, ja, aber dann gibt es doch diese Verschwörungstheorie, sagen wir, dass da ein Doppelgänger am Kreuz war oder so. Aber das ist ja auch total unwahrscheinlich und so. Ne? Und da wird also nicht für die eigene Position argumentiert, sondern es werden so Gegenstrohmänner oft niedergemacht. Und vor allem, das heißt ja eben nicht, dass es nicht trotzdem noch eine andere Erklärung geben könnte, wie das Christentum entstanden ist. Ne? Das geht auch so in Richtung falscher Dichotomie. Und klar, wenn ich hier sage, ein Warnzeichen ist, wenn man gegen Gegenargumente argumentiert, dann hängt das mit der falschen Dichotomie zusammen. Denn diese Vorstellung, wenn das Gegenargument falsch ist, dann muss ich recht haben, das basiert halt auf der Vorstellung, es gibt abzuwehr viele Argumente und wenn alle anderen falsch sind, dann muss ich recht haben. Mein letztes Beispiel für diese Kriterien, die man so maßschneidert, die Frauen am Grab. Ne? Da wird jetzt gesagt, ja, wenn die Geschichte vom leeren Grab erfunden wäre, dann hätte Jesus sich doch nicht in der Geschichte ausgehend Frauen gezeigt, denn Frauen durften damals ja vor Gericht nicht aussagen oder irgendwie sowas und dann hätten die doch stattdessen Männer in ihre erfundene Geschichte eingebaut. Und das Argument ist natürlich strunzdumm, brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter zu erläutern an dieser Stelle. Also Jesus zeigt sich ja auch den Männern zum Beispiel. Ne? Oder das Christentum wurde ja auch zu Anfang besonders von Frauen propagiert. Ne? Das war ja so, glaube ich, so eine Missionsstrategie. Man hat sich die Frauen vorgeknöpft, da haben die gleich die ganze Familie umgedreht, da auch die Kinder. Also das, also gibt
oder die Frauen waren ja die einzigen, die überhaupt einen Grund hatten, in dieses Grab zu gehen, weil sie diese Salbungsaufgabe hatten und so diese Sachen. Ne? Ah. Was hätten denn die Männer da in dieses Grab, warum reingehen sollen? Weißt du, es kann ja auch einfach erzählerische Gründe haben, dass man jetzt sagt, ja, die hatten da was zu tun, deswegen, und dann haben die den gesehen und so. Und da hat man in Kauf genommen, dass es Frauen sind. Es kann so viele Gründe geben, dass man im Grunde an diesen dünnen Nagel nicht diese riesige Frage aufhängen kann, ob da jetzt jemand wirklich auferstanden ist von den Toten und Gott ist. Das gibt es einfach nicht her, so oder so.
Die Formulierung ist auch gesagt, es könnte ja alle möglichen Gründe geben, so letztlich. Ne? Jetzt sagen aber Leute wie Herr Clausen, die sagen, ja, Frauen wurde vor Gericht, aber die durften irgendwie nicht aussagen. Und dann sagen die, der Erfinder einer solchen Geschichte hätte ja keinen Grund gehabt, dort Frauen einzubauen. Aber er greift sich wieder nur ein Kriterium raus, das quasi dagegen spricht und ignoriert völlig die anderen Gründe, die es ja durchaus geben könnte, wo man auch nicht besonders lange suchen muss, bis man darauf kommt.
Mit Bayes wissen wir ja, wenn wir irgendeine Beobachtung haben und wir wollen die erklären, dass dann die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Erklärungen proportional zur A priori-Wahrscheinlichkeit ist. Und das heißt, bloß weil ich zwei verschiedene Erklärungen für etwas habe, heißt das nicht, dass die Wahrscheinlichkeiten 50-50 sind.
Alles ist wahrscheinlicher als ein Wunder.
Genau.
Umgekehrt übrigens, ne? Matthias Clausen bringt ja auch das Beispiel, wo Jesus den Fisch isst. Als Beweis dafür, dass Jesus also leibhaftig auferstanden ist und nicht nur so eine Vision war. Ne? Da sagt er aber nicht, das wäre doch jetzt genau das, was einer schreiben würde, der sich eine Geschichte ausdenkt.
Ja, Matthias, der hält eine Rede von dem Kanal Begründet Glauben und begründet es damit, dass Jesus ja den Fisch gegessen hätte. Weißt du, also wer da nicht merkt, dass das bescheuert ist. Weil die Hexe, die hat ja dem Gretel, dem Hänsel und so weiter. Ne? Das ist ja. Fakt. Ja?
Also, Hänsel hat Hähnchen gegessen, also muss es Hänsel
gegeben haben. Dann wäre der ja nicht abgemagert gewesen.
Ich nenne das immer den Zuhörer in die Geschichte hineinziehen. Diese klassische Argumentation für die Auferstehung ist A, Jesus ist bestimmt am Kreuz gestorben, weil die Römer schon wussten, wie man jemanden umbringt. B, das Grab war leer und dann C, die haben den nachher irgendwie wieder gesehen, vor allem auch leibhaftig. Und dann wird versucht, das irgendwie zu verargumentieren. Aber wir müssen ja gar nicht Details erklären, wie ob Jesus tot war oder das leere Grab. Wir müssen ja nur erklären, wie diese Geschichte zustande kommen konnte. Und deswegen nenne ich das immer das in die Geschichte hineinziehen. Der zieht die Zuhörer in die Geschichte und geht einfach davon aus, als sei die Geschichte zuverlässig. Und dann sagt er ja, wenn da jetzt Frauen erwähnt werden, das macht die Geschichte besonders glaubwürdig. Aber wenn Jesus jetzt den Fisch isst, nachdem die Jünger erst fragen, oh, vielleicht ist das ein Geist, ne? Und dann isst Jesus den Fisch ausdrücklich, um ihnen zu zeigen, dass er kein Geist ist. Oder im Johannesevangelium, der ungläubige Thomas, ne? Wo die Geschichte vom ungläubigen Thomas mit Jesu Worten schließt, du glaubst, weil du mich hier gesehen hast oder deine Finger in meine Wunde stecktest, selig aber sind die, die glauben, ohne zu sehen und so weiter. Ne? Wo man ja wirklich schon mal ein bisschen hellhörig werden könnte. Das wäre nämlich genau das, was jemand schreiben würde, der sich die Geschichte ausgedacht. Und das ist dieses Prinzip, dann auch die Fakten eben so einseitig darzustellen, alles, was nicht passt, nicht zu erzählen. Jetzt Fakten manipulieren. Das geht auf drei Arten. Unangenehme Fakten kann man weglassen. Passende Fakten werden einfach behauptet, beispielsweise hier mit den Augen, dass die Evangelien Augenzeugenberichte sind. Ne? Wenn man diese Auferstehungsgeschichte nachvollziehbar machen will, ne, dann muss man irgendwie so tun, als seien die Evangelien zuverlässig. Ne? Und dann liegt es halt sehr nahe zu behaupten, die seien Augenzeugen. Das behaupten ja die Evangelien selber nicht mal. Nur im Johannesevangelium, da wird das erwähnt, dass das auf die Berichte eines Jüngers irgendwie zurückgeht, aber dort auch nur in einem zweiten Schluss, der erkennbar an den ersten Schluss angehängt wurde. Ne? Nur da steht jetzt, dass das auf so einen Jünger zurückgeht. Also das behaupten nicht mal die Evangelien selber. So, also unangenehme Fakten werden weggelassen. Hier habe ich ein schönes Beispiel von Herrn Harte, ich jetzt viel weniger erwähnt habe, als ich dachte. Harte will also sagen, dass das Lukas-Evangelium sehr alt ist. Und er begründet das damit, der Apostel Paulus sei angeblich im Jahr 63 gestorben oder getötet worden. Ich habe das nicht nachgeprüft. Und die Apostelgeschichte, also Lukas hat ja das Lukas-Evangelium und dann die Apostelgeschichte geschrieben. Die Apostelgeschichte würde aber nicht den Tod des Paulus berichten. Und ja, wenn man das so präsentiert kriegt, dann denkt man natürlich, ja klar, leuchtet ein. Ne? Dann ist die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium sind bestimmt vor dem Jahr 63 geschrieben worden. Nur was er halt verschweigt ist, dass das fast niemand glaubt, weil A, das Lukas-Evangelium ja zum Teil wörtlich von anderen Evangelien abgeschrieben ist. B, dass diese Evangelien, auch Lukas, so deutliche Anspielungen auf die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 enthalten, dass man davon ausgehen muss, dass das nach der Zerstörung geschrieben wurde. Und C, dass Lukas erkennbar sich bei Flavius Josephus Geschichtswerk bedient hat, um so historische Details einzustreuen. Da gibt es also hier so Messias wie den Ägypter und dann gibt es so einen Rabbi Gamaliel oder sowas und dann trifft Paulus da so Leute. Das ist alles Kram, den hat er aus Josephus und man kann erkennen, wenn man Josephus liest und Lukas, dann sieht man, dass Lukas das abgeschrieben hat, auch mit so einer Art Halbverständnis bei Josephus. So. Josephus' Werke, die kamen aber erst irgendwie in den 90ern raus. Und das sind halt alles Argumente, die dagegen sprechen, dass das Lukas-Evangelium vor dem Tod des Paulus geschrieben wurde. Aber das sagt Hartl halt nicht. Obwohl er ja Doktortitel hat, ich vermute der Theologie, und der müsste das eigentlich wissen. Also das ist einfach das Weglassen von wichtigen Informationen. Aber hier, man kann natürlich auch die Gewissheit irgendwie aufblasen. Ne? Und das Beispiel finde ich so geil hier. Das ist aus dem Buch Begründet Glauben, zweite Auflage. Ich weiß nicht, ob es in der ersten ist. Da sagen die, wir wissen heutzutage recht viel über den historischen Jesus. Bla, 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 bla. Er starb als Folge seiner Kreuzigung wahrscheinlich am Freitag, den 7. April 30 nach Christus in Jerusalem. So, und so wie das da gesagt wird, denkst du jetzt, da steht so ein Reporter unter dem Kreuz, ne, und schreibt da auf seinen Notizblock hier, Jesus von Nazareth heute am 7. April 30 nach Christus und am nächsten Tag, am 8. April, war es dann in der Zeitung. Ne? Und das erscheint da nicht nur einmal, sondern das wird da wirklich ausgewalzt. Und das suggeriert natürlich ein Wissen, ein zuverlässiges Wissen über die Details von Jesu Leben. Das ist einfach nicht gewährleistet. Denn weiß jemand, wie man auf dieses Datum kommt?
Über den Rüsttag, ne? Dieser Tag vorher.
Ja, ja. Also, in den Evangelien steht ja nur, dass Jesus an einem Freitag gekreuzigt wurde. Und in drei Evangelien steht, dass das der erste Tag des Passafestes war. Da isst Jesus ja noch mit den Jüngern das Passamahl. Und im Johannesevangelium steht, dass es der Rüsttag zum Passafest war. Hint, hint, Jesus wird zur gleichen Zeit getötet, wie die Passalämmer im Tempel von den Priestern geschlachtet werden. Ne? So, und jetzt kann man natürlich zurückrechnen, wann war jetzt zur Zeit des Pontius Pilatus das Passafest so, dass entweder der erste Feiertag auf dem Freitag war oder dass der Rüsttag auf dem Freitag war. Ja, und dann kommt man natürlich auf irgendwelche Jahre. Aber da wäre man immer auf irgendein Jahr gekommen. Ne? Wenn jetzt Jesus am Donnerstag gekreuzigt worden wäre oder so oder am Samstag, dann hätte man da auch immer ein Ergebnis. Ne? Das heißt, dieses Herumreiten auf dem 7. April 30, das suggeriert hier eine Genauigkeit, die überhaupt nicht gegeben ist. Also die Evangelien sind sich noch nicht mal einig, ob das der Rüsttag war oder der Tag des Passafestes. Und das ist also wirklich unredlich, das so zu machen. Abgesehen davon, dass es auch noch im April 33 so ein Datum gibt. Das ist aber weniger beliebt, weil die dann denken, ja, oh, das ist dann zu spät, dass Paulus sich noch bekehren konnte. Und abgesehen davon funktioniert das auch nur beim Johannesevangelium, ne, wo er also zum Rüsttag getötet wurde. Bei den drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, da wird er ja an dem Passafesttag gekreuzigt und dafür findet sich innerhalb dieser Regierung oder Amtszeit des Pilatus, findet sich gar kein Datum. Ne? Da schließen sie jetzt auch nicht draus, dass die Geschichte falsch ist, ne? Sondern die suchen sich dann halt, dann nehmen sie halt das Johannes, was normalerweise nicht als historisch so akzeptiert wird und nehmen das also ein schönes Beispiel dafür, wie die Bedeutung dessen, was wir wissen, völlig überzeichnet wird.
Ich will noch kurz anmerken, dass sie damals schon wussten, wie man genau Daten und Jahre angibt. Also es ist jetzt nicht, dass sie nicht wussten, wie man sagen konnte, das passierte genau das. Die haben gesagt, das passiert in diesem Jahr von der Amtszeit von dem und dem Kaiser. Und so hätte man das korrekt angegeben und man hätte dann auch die Kalender korrekt angeben können nach dem jüdischen oder nach dem römischen. Und das einzige Mal, wo das kriegtlich versucht wird, ist bei der Geburt Jesu und da widerspricht sich das sozusagen, die drei Sachen, die sie aufzählen, widersprechen sie auch noch. Also es ist absolut mit Absicht, dass da kein Datum drin steht. Das muss man auch nochmal überlegen. Warum schreiben die kein Datum drin? Ist es nicht wichtig? Wollen sie es nicht? Oder geht es eigentlich darum, das im Ungefähren zu lassen, damit man sich überprüfen kann? das dann ist schon eine Frechheit, dass sie dann einfach sagen, hier 5.36 Uhr Sommerzeit sind sie los und dann 17.34 Uhr wurde er gekreuzigt.
Und das war jetzt eigentlich schon so ein bisschen auch gleichzeitig die Liste mit den Warnzeichen, an denen man so eine unredliche Argumentation erkennt. Also ich beschäftige mich ja schon seit über 40 Jahren mit diesen Apologeten. Das war für mich also wirklich ein interessanter Erkenntnisschub, würde ich nochmal sagen, als mir klar wurde, wie die hier versuchen, die Faktenlage und die Kriterien zur Übereinstimmung zu bringen, sodass es so aussieht. Und deswegen hoffe ich, dass es auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörern, zu auch einem kleinen Erkenntnisvorschub führt. Und ich schlage vor, ihr könnt ja mal, wie gesagt, es gibt da noch etliche Beispiele, die könnt ihr ja mal in den Kommentaren bei YouTube reinschreiben, vielleicht auch dann mit Verweis auf YouTube-Videos, wo einer hier dann irgendwie so ein dummes Argument bringt und dann können wir das Ganze vielleicht noch weiterentwickeln, denn ich nehme fast an, dass man da so eine abschließende Liste machen kann. Ich habe ja schon gesagt, die Apologeten, die haben ja keine neuen Argumente, ne? Die Faktenlage steht seit 2000 Jahren fest und da versuchen die jetzt das Beste draus zu machen. Und deswegen könnte man hier eigentlich tatsächlich mal so dokumentieren oder so zack, 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 das sind die Argumente und aus diesem Grunde sind das gar keine vernünftigen Argumente.
Das Beste wäre, wenn sich Gott zu Wort melden würde, aber dabei gibt es einen kleinen Hinkefuß. Und das führt uns zu unserem schlauen Spruch und er lautet:
Wenn du zu Gott sprichst, bist du gläubig. Wenn Gott zu dir spricht, bist du irre.
Von unbekannt. Aber der Spruch ist trotzdem gut.
Das war die 161. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an und schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheisten-Media-Blog mit täglichen News aus der ganzen Welt des religiösen Irrsinns. Die Artikel von awq.de, der Podcast von Man glaubt es nicht, Radio Artikan, der kritische Podcast aus Österreich und den YouTube-Kanal von Atheismus TV. Diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr in den Show Notes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Viktor, Christian, Jörn und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.